Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Susanne Burg und mit Sam Altman, dem Mitbegründer und Geschäftsführer von OpenAI, der hier in einem Interview aus dem letzten Jahr über KI-Tools wie ChatGPT spricht.
I don't think they seem alive. They don't do anything unless you ask, right? Like they're just sitting there kind of waiting. They don't have like a sense of agency or autonomy. It's the more you use them, I think the more the kind of illusion breaks.
Diese Tools leben nicht, sagt er, sie können nicht handeln, sie machen nichts, es sei denn, man fragt sie. Und je mehr man sie benutzt, desto weniger sind sie eine Illusion. Soweit also Sam Altman. Desillusionierend ist auch das, was derzeit um die Verfilmung der Geschichte von Sam Altman und OpenAI passiert. Call Me By Your Name Regisseur Luca Guadagnino war nämlich dabei, den Film Artificial zu beenden, als Amazon MGM plötzlich verkündet hat, es werde das Projekt aufgeben. Ein Film über Sam Altman und die dramatischen Machtkämpfe bei OpenAI. Das klingt nach einem Stoff, den Hollywood derzeit kaum ignorieren kann. Aber bevor Artificial von Regisseur Luca Guadagnino überhaupt ins Kino kommt, ist der Film selbst Teil einer größeren Geschichte geworden. Amazon MGM hat das Projekt überraschend aufgegeben und gleichzeitig gehen immer mehr Studios strategische Partnerschaften mit KI-Unternehmen ein. Die Debatte lautet deshalb nicht nur, wie wird Sam Altman dargestellt, sondern wie unabhängig kann Hollywood über die KI-Branche erzählen, wenn beide Seiten wirtschaftlich immer enger zusammenrücken. Darüber spreche ich jetzt mit Scott Roxborough, Leiter des Europabüros des Branchenmagazins The Hollywood Reporter. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ja, Amazon MGM hat den Film also überraschend abgegeben, obwohl die Produktion bereits weit fortgeschritten war. Wie ungewöhnlich ist ein solcher Schritt in Hollywood und welche Erklärungen werden in der Branche diskutiert?
Ja, es ist ziemlich überraschend für ein Studio, so spät den Stecker zu ziehen, weil dieser 40 Millionen Dollar Film ist fast fertig. Es ist in der Postproduktion, sollte eigentlich für Venedig, das heißt für ein Fest in ein paar Monate fertig sein. Die Erklärung dafür scheint auf der Hand zu liegen, weil es kam kurz nachdem Amazon ein 50 Milliarden Dollar Investment in OpenAI angekündigt hat. Es scheint so, als ob Amazon das aufgewogen hat zwischen 50 Milliarden Dollar und dieser 40 Millionen Dollar Film und entschieden hat, dass OpenAI und dieser KI-Investment viel wichtiger wäre als den Luca Guadagnino-Film.
Viel wichtiger oder spielt es auch eine Rolle, dass Berichten zufolge Sam Altman und Elon Musk nicht besonders schmeichelhaft im Film dargestellt werden soll?
Bestimmt. Ich meine, ich weiß nicht, wenn Amazon die Filme von Luca Guadagnino schon angeschaut hat, würden sie wissen, dass er einen kritischen Film machen würde über Sam Altman. Berichte zufolge sollte der OpenAI-Chef als pathologischer Lügner dargestellt und sein Konflikt mit Elon Musk wird besonders im Vordergrund präsentiert. Insofern könnte man erwarten, dass es ein sehr kritischer Film wird und dass OpenAI ziemlich schlecht dargestellt wird, ähnlich wie The Social Network, Facebook, vor einigen Jahren präsentiert hat. Insofern kann das auch ein Grund werden, dass Amazon nicht seinen neuen Partner schlecht darstellen wollte. Aber wie gesagt, das war eigentlich zu erwarten. Vielleicht war dieser Deal mit OpenAI noch nicht unter Dach und Fach, als die den Film zuerst gekauft haben. Aber dann kam die Nachricht von oben, dass die vielleicht das abstellen sollten, weil man möchte den neuen Partner nicht ärgern.
Parallel zu Amazon hat nun A24, auch eine große Produktionsschmiede und Verleiher, eine vielbeachtete Forschungs- und Investitionspartnerschaft mit Google DeepMind angekündigt. Markieren diese Kooperationen einen Wendepunkt in den Beziehungen zwischen Hollywood und großen KI-Unternehmen?
Ja, insofern tut es das, weil A24 als sehr coole Indie-Studio gilt. Es ist nicht überraschend, wenn Amazon ein großer Deal mit einer KI-Firma eingeht. Amazon ist eigentlich eine Technologiefirma und nicht nur jetzt in den letzten paar Jahren ist es auch agiert es auch als Hollywood-Studio. Bei A24 ist wirklich diese so eine Indie-Studio, die Filme wie Marty Supreme und Backrooms, so kleinere Indie-Filme zu großen Erfolg gebracht hat und wird von allen Seiten eigentlich dafür respektiert. Die haben jetzt diesen neuen Deal eingegangen mit DeepMind, wo die Google so Einblicke, nicht unbedingt Einblicke in ihren Filme geben würden, aber Einblicke in ihren Prozess, wie die Filme produzieren und vermarkten, so die Art und Weise, wie diese Indie-Studio-Filme entwickelt. Und das ist schon was Neues. Und viele in der Branche sehen das schon als einen Wendepunkt, weil wenn A24 so voll reingeht in KI, werden alle anderen Firmen dann mitgehen, wenn die nicht schon dabei sind.
Entsteht hier auch eine neue Abhängigkeit Hollywoods von der KI-Industrie oder unterschätzt diese Debatte die Eigenständigkeit der Studios?
Ja, es wird sich zeigen, wie KI eingesetzt wird und wie abhängig die Produktionsfirmen und die Studios von den neuen KI-Tools sein werden. Bis jetzt ist es so, dass viele KI-Tools und Technologie eingesetzt werden, obwohl die Produktionsfirmen nicht gerne darüber reden öffentlich, aber die setzen die schon ein in verschiedene Formen, in der Skriptentwicklung, in der Präproduktion, in der Postproduktion und so weiter. Wenn es so wird, dass KI-Firmen wie OpenAI, wie Google, DeepMind Tools entwickeln, die Standard-Tools werden in der Filmbranche, dann wird so eine Abhängigkeit sich etablieren. Allerdings, ich sehe nicht so den Gefahr, weil es sind so viele unterschiedliche KI-Firmen, die versuchen, solche Tools zu entwickeln, dass es nicht bis jetzt für mich ein Ding nur so aussieht wie die Entwicklung von verschiedenen Visual Effects Technologien oder digitale Technologien, die zwar eingesetzt werden, aber immer verändert werden können und dass man nicht unbedingt von einem, zwei großen KI-Firmen abhängig sein wird. Aber es wird sich zeigen. Vielleicht wird OpenAI bald ein Studio übernehmen, wer weiß.
Jetzt haben wir gerade über die technischen Sachen gesprochen, aber bei Artificial geht es ja auch um einen kritischen Blick auf die Machtzentren der Tech-Branche. Was ist Ihre Vermutung? Wird Artificial noch einen großen Verleih finden am Ende?
Groß wahrscheinlich nicht. Von was ich höre, haben schon die meisten anderen Studios es abgelehnt. Warner Brothers, Universal's Focus Features haben anscheinend schon den Film gesehen und wollen es nicht rausbringen. A24 auch nicht. Von was ich höre, wird es wahrscheinlich bei Mubi landen. Das ist so ein Indie-Streaming-Dienst, die schon viele Guadagnino-Filme rausgebracht haben. Das wird wahrscheinlich ein sehr guter Partner. Oder es könnte bei einer anderen Indie-Verleih wie Neon landen. Ich denke schon, dass der Film rauskommen wird, weil jetzt gibt es so ein Interesse drüber, weil so viel darüber berichtet wird. Und Luca Guadagnino ist natürlich ein sehr bekannter Regisseur. Der Film, Andrew Garfield spielt dann Sam Altman in dem Film. Das ist bestimmt auch interessant. Ich glaube schon, dass der Film rauskommen wird, aber es wird mit aller großer Wahrscheinlichkeit nicht bei einem großen Studio landen.
Sagt der Branchenexperte Scott Roxborough vom Hollywood Reporter über das Filmprojekt Artificial und strategische Partnerschaften mit KI-Unternehmen haben wir gesprochen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Jederzeit.
Wir schauen auf eine kleine Insel vor Rügen, Ummanz. Die lebt seit Generationen von der Küstenfischerei. Die allerdings hat kaum noch Zukunft. Gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern von Ummanz hat die Choreografin und Künstlerin Amanda Pina daraus ein Kunstprojekt entwickelt. Eine Performance über Fische, Menschen, Migration und die Zukunft des Meeres. Am Wochenende wird der erste Teil des Projektes als großer festlicher Umzug uraufgeführt. Und vorher spreche ich noch mit Amanda Pina. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, Frau Pina, eigentlich leben Sie in Wien und in Mexiko-Stadt. Sie haben aber in den vergangenen Monaten viel Zeit auf Ummanz verbracht. Was haben Ihnen die Menschen dort über ihre Situation erzählt und was hat Sie daran besonders berührt?
Ja, ich habe von Anfang an gespürt, dass es gibt eine Wunde da, weil ich habe gemerkt, die Fischer und auch die Auftraggeber, die diese Arbeit sich gewünscht haben, haben das Gefühl gehabt, dass über die Rücken der Küstenfischer die ganze Last von einem Problem gelagert wurde, die eigentlich nicht, wo die nicht total die Verantwortung gehabt haben. Also Klimawandel, die rückläufigen Fischbestände, die Krise, also Umweltkrise, wo wir uns befinden, man kann die Küstenfischerei nicht allein verschulden. Und ich glaube, es ist auch eine ganz uralte Praktik, die nicht total zerstörerisch ist. Im Gegenteil, glaube ich.
Also die Fischer auf Ummanz erleben, dass sie immer weniger Fische fangen und auch fangen werden. Wie ist aus dieser konkreten Erfahrung dann mit Ihnen zusammen ein künstlerisches Projekt entstanden? Denn die Auftraggeber waren ja tatsächlich, muss man sagen, auch die Bewohner von Ummanz.
Genau, das ist etwas Spezielles für mich und ich finde es sehr wertvoll, weil wir haben diese Probleme im Kunst, dass es ein bisschen immer in diese Bubble bleibt, in diese Blase, kleine, von Menschen, die schon Kunst kennen. Und ich sehe hier ein großes Potenzial, etwas zu tun, zuerst außerhalb der Städte und dann lokal, rural, im Prozess, in partizipative Prozesse kommen, wo auch Kunst wichtig ist und vielleicht eigentlich mehr als eine Pädagogie, eine Möglichkeit, eine gemeinsame Beteiligung in Themen, die wichtig sind, die sich dann durch Kunst äußern. Das finde ich schön und wichtig, ja.
Am Wochenende wird jetzt der erste Teil des Projekts aufgeführt. Wie müssen wir uns denn diese Performance vorstellen?
Es fängt mit einer Ehrungszeremonie an, der Fischer und die Fische. Und dann in dieser Ehrungszeremonie sprechen auch nichtmenschliche Wesen. Es ist so wie ein Parlament von verschiedenen Wesen. Es spricht den Boden, der Ozean, Ostsee.
Der Boden oder der Boden?
Boden, das ist das Boden, genau. Und auch die Erde, so das Land. Aber auch Menschen von der Gemeinde Ummanz werden dazu sprechen. Und dann gehen wir durch den Wald auf den Wasser und dort ist der zweite Teil der Performance. Und da können uns wir vorstellen, so also sehr große Skulpturen, die Wasserwesen darstellen.
Es gibt auch tänzerische Elemente, wenn ich das richtig verstehe. Wie findet man denn für diese Themen Meereswesen, Strömung, Ökosystem, so etwas wie eine Bewegung oder eine Choreografie? Wie sieht die aus?
Wie diese Wesen, wie die Organismen diese Wesen. Es ist eine Choreografie, die nicht menschliche Rhythmen und Bewegungen von Meeres- und Wasserwesen, also Tiere, darstellt. Aber alte Tiere, Cnidarien, das sind Medusen und Anemone, Korallen, sowas. Ich glaube, es ist schwierig, sich zu vorstellen, aber es ist schön, sicher und interessant zu beobachten.
Auf jeden Fall. Eine besondere Rolle spielt bei Ihnen auch der Aal. Warum fasziniert Sie ausgerechnet dieser Fisch?
Ja, der Aal ist interessant, weil es ist ein Wandertier. Sie migriert mit der Strömung, ja, von der Golf Mexikos. Ich meine, alles steht in einem Zusammenhang und für mich ist der Aal die Trägerin dieses Zusammenhalt. Ja. Weil es ist ein europäisches und auch ein karibisches Fisch.
Also Fische, die größere Geschichten erzählen. Die Menschen auf Ummanz haben Ihnen diesen Auftrag gegeben, darüber haben wir ja schon gesprochen. Worauf sind Sie denn am neugierigsten, wenn Sie die Aufführung am Wochenende sehen werden?
Also ich freue mich auf dieses Zusammenkommen. Es ist ein kollektives Ereignis und es gibt ein Chor, der Stammzens Frauenchor. Es ist ein altes Chorformation, es existiert, glaube ich, schon 50 Jahre. Und die werden Lieder singen über Fische, Fisch, die ich geschrieben habe. Und der Komponist hat das Arrangement gemacht und ich glaube, es hat der potenziell sehr berührend sein, diese Ehrungszeremonie und danach die Performance am Bodenwasser, im Wasser. Also ich glaube, es ist eine klimatische Kunst, die vielleicht das Potenzial hat, berührend zu sein.
Future Songs of Fish and People, so heißt der erste Teil des Projekts, eine große Performance bzw. ein großer festlicher Umzug, der die Küstenfischerei feiert. Sie findet an diesem Wochenende auf der Insel Ummerns vor Rügen statt und ich habe darüber gesprochen mit der Choreografin und Künstlerin Amanda Pina. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Um einen Job zu finden, muss man manchmal ganz schön schwitzen, den Lebenslauf gestalten, Referenzen sammeln, ein Anschreiben schreiben, das kurz prägnant ist, aber einen gleichzeitig im besten Licht erscheinen lässt, dann alles abschicken, nervös warten, was passiert. Im neuen Simulationsspiel Thank You for Your Application, also Danke für Ihre Bewerbung, kann man die Seiten wechseln und Jobbewerbungen zulassen oder ablehnen. Markus Richter hat es für uns ausprobiert. Markus, also ich spiele mit jemandem, der Bewerbung bewertet. Ist das dann so eine Art ArbeitnehmerInnen-Machtfantasie, wo man endlich mal auch allmächtige Personalchefsabteilungen spielen darf?
Erstmal ganz im Gegenteil, weil das Spiel in einer sehr ohnmächtigen Position für die Figur beginnt. In einer fiktiven und sehr düsteren Zukunft ist man am Ende seiner Ausbildung. Man bewirbt sich bei so einem Großkonzern und was sehr wichtig ist, ist, man ist fremd in der Stadt und man weiß, wenn man den Job nicht bekommt, dann wird man abgeschoben und man bekommt den Job nicht, also zumindest den, auf den man sich bewirbt, darf sich aber in der Personalabteilung ausprobieren. Aber da wird auch gleich gesagt, wenn du das nicht schaffst, fliegst du raus.
Oh, das klingt nach einer ganzen Menge Druck. Also wie kann man das schaffen? Wie spielt man das?
Das ist wirklich wie so eine Bürokratiesimulation. Man hat einen Bildschirm vor sich, also auch im Spiel. Man sitzt vor einem Rechner und spielt also eine Person, die vor einem Rechner sitzt. Und dann ist das alles so Pixelgrafik. In der Mitte gibt es so eine große Oberfläche. Darauf landen die verschiedenen Dokumente, Lebenslauf, Uni-Abschlüsse, Arbeitsbescheinigung, Personalausweis bzw. Aufenthaltsbescheinigung. Und dann gibt es verschiedene Vorschriften, die im Laufe des Spiels immer komplexer und bürokratischer werden. Am Anfang total einfach, wir nehmen nur Leute, die von einer von drei bestimmten Unis kommen, der Rest wird einfach aussortiert. Später, wir nehmen nur Leute, die entweder frisch ein Diplom haben oder schon gearbeitet haben, dann müssen sie aber ein Arbeitszeugnis mitbringen und eine Aufenthaltsgenehmigung. Und noch viel später muss man auch Fragen beantworten, also per Klick in so einer Auswahl, in so einer Dialogauswahl, nicht als Freitext. Und das Aussehen der Leute auch bewerten, also sind die gut angezogen. Und das alles unter Zeitdruck, denn je mehr man schafft, desto mehr Geld bekommt man. Und das Geld braucht man aber zwingend, weil man seine Wohnung bezahlen muss, weil wenn man das nicht kann, dann wird man abgeschoben. Also sehr.
Ich bin finster, schon ganz atemlos. Das wirkt irgendwie hektisch, aber auch irgendwie vielleicht eintönig. Wie hat dich das Spiel bei Laune gehalten?
Lass mich das auf zwei Seiten sagen. Also einerseits ist das ein Spiel, wo man genau das eine große Zeit macht. Und wenn man damit gar nichts anfangen kann, dann wird es wahrscheinlich schwierig, sich mit dem Spiel anzufreunden. Aber das Spiel beginnt dann eine Geschichte zu erzählen, die teilweise sehr explizit ist, teilweise zwischen den Zeilen. Explizit an der Stelle, dass zum Beispiel verschiedene Leute, also deine Familie zum Beispiel oder auch AktivistInnen, die gegen den Konzern arbeiten, fragen, ob du sie nicht vorbeischleusen kannst. Und dann beginnt so ein Abwägen. Kann ich mir den Lohnabzug leisten, den ich für eine falsche Zulassung bekomme, aber dafür meiner Schwester einen Job geben, der Überleben sichert? Also das ist doch so ein bisschen Macht, die man da hat. Und dann kann man sich auch schön selbst dabei beobachten, wie man in dieser maschinenhaftigen Bürokratie versinkt. Also mir selber ist das beim Spielen passiert. Es gibt einen Kandidaten oder es gab einen, der war perfekt auf dem Papier. Ich war so total fokussiert. Ist das Diplom richtig? Ist der richtige Stempel drauf? Stimmen die Daten alle? Und dann sehe ich aber so im Augenwinkel, als ich den zugelassen habe, wie der in so einem Videochat, das ist ja so eine Bildschirmansicht, wie gesagt, sagt, ja, ich bin, also man sieht, der ist total besoffen. Der erzählt dann auch so, ich habe jetzt gerade hier in den Raum gepinkelt. So, und diese Diskrepanz, ja, und dass man sich dann also selbst beobachtet, wie frisst einen so eine Bürokratie auf, wenn es auch nur im Spiel ist, das ist auf so eine grobschlächtige Art und Weise lustig, aber natürlich eben auch dann ein Kommentar darauf, wie Menschen unwürdig so und endstirnig so Personalpolitik sein kann.
Und heißt es, reichen diese Geschichten dann für dich aus, um das Spiel wirklich zu einer Empfehlung zu machen?
Es hat seine Längen, das muss ich nochmal sagen, aber ich finde, letztendlich lohnt es sich. Immer wenn ich dachte, jetzt wird mir langweilig, ist wieder was passiert. Es kamen zum Beispiel neue Spielelemente dazu. Also zum Beispiel konnte man irgendwann Bewerbende Elektroschocken, wenn sie nicht die richtige Antwort gegeben haben. Und das ist natürlich ganz fürchterlich, aber auch so eine zynische Art und Weise auch lustig. Oder man kommt dann hinter so eine KI-Verschwörung. Also das Thema künstliche Intelligenz nimmt Menschen den Jobs weg, ist hier auch dabei. Man hat ganz selten auch Bewerbung von so KI-Robotern. Und dann findet man raus, Künstliche Intelligenz hat auch Gefühle. Gleichzeitig verschwinden Menschen und das ist so diese seltsame Musik, die im Hintergrund gerade läuft. So, da wird alles so ein bisschen komisch und horrormäßig auch. Gleichzeitig schraubt der Konzern immer mehr die Daumenschrauben an und man beginnt zu verstehen, dass man nur so ein Materialrädchen im Getriebe ist. Und dann sozusagen, um das Ganze noch übertriebener zu machen, haben die Kandidaten dann so einen Zusammenbruchwert. Also man muss auch noch ihre psychische Gesundheit bewerten und man hat die dann selber auch und der steigt, wenn man Fehler macht. Also das alles wird so unfassbar krude, aber irgendwie auch so eine Allegorie auf unsere Zeit. Und was ich dem Spiel hoch anrechne, es hat zwei Schwierigkeitsgrade. Diese Art von Bürokratiesimulation, das ist ein eigenes Genre mittlerweile. Und oft ist es so, dass es so angelegt ist, wenn man da versagt. Also in dem Fall, man verdient nicht genug Geld, dann ist das Spiel zu Ende. Man muss von vorne anfangen. Und man muss sehr oft von vorne anfangen, um die ganze Geschichte überhaupt erleben zu können. Das Spiel sagt, du kannst es so spielen, aber wenn du willst, hier ist ein Modus, da kriegst du automatisch mehr Geld und du kannst dich ganz auf die Geschichte so konzentrieren. Das hat mich sehr bei der Sache gehalten und ich muss am Ende sozusagen als Fazit sagen, es ist eine gemächlich, aber unfassbar zynische Kapitalismus-Dystopie, die sich auf schreckliche Art und Weise, finde ich, zu spielen lohnt.
Also ich würde es jetzt gerne mal ausprobieren wollen, wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind. Thank you for your application heißt es, ist für Windows, Mac OS, Steam OS erschienen und kostet rund 17 Euro. Markus Richter hat es vorgestellt. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Bäckereien in temporäre Dancefloors verwandeln. Das hat sich ein französischer DJ zur Aufgabe gemacht. Der heißt Dorian Gamon. Und der legt in kleinen Bäckereien in Frankreich auf, also zwischen Croissants und Pain au Chocolat. Die Menschen, die da hinkommen, die sollen tanzen und Spaß haben. Aber DJ Baguette, wie er auch heißt, will auch durchaus eine politische Dimension mit hineinbringen. Er will nämlich auf das Sterben der Gemeinden in ländlichen Gebieten aufmerksam machen. Denn in diesen ländlichen Gebieten fehlen inzwischen oft die einfachsten infrastrukturellen Einrichtungen, wie zum Beispiel Post oder Apotheke. Michael Strempel hat DJ Baguette begleitet.
Nein, das ist nicht der Sound, den man in einer Bäckerei erwartet. Und ausgelassen tanzende Kunden vor dem Tresen genauso wenig. Aber der kleine Bäckerladen Les Délices de Lucas steht heute Kopf. Denn DJ Baguette ist da.
Bonjour Madame, avec ceci.
Dorian Gamon, wie DJ Baguette mit bürgerlichem Namen heißt, mischt den Laden auf. Zwischen Brot, Croissant und Gebäck wird getanzt, was das Zeug hält. Bäckerin Anne-Laure Staketti freut sich, ihr Geschäft einmal so zu erleben.
Wir haben schon mit ein paar Leuten gerechnet, aber so viele? Es ist toll, die Leute lächeln, tanzen. Wir sind glücklich.
Ein paar Stunden zuvor. DJ Baguette macht die kleine Dorfbäckerei in Fontanie-Cornillon bei Grenoble disco-bereit. Wie immer muss er improvisieren.
Voilà, impeccable.
Mitten in der Bäckerei Musik zu mischen, ein bisschen schwierig, aber das klappt schon. In ganz Frankreich ist DJ Baguette unterwegs. Er kann sich vor Anfragen kaum retten. Dorian Gamon ist seit 10 Jahren DJ. Vergangenes Jahr hatte er die Idee mit den Bäckereien. Einzige Bedingung, es müssen traditionelle Handwerksbetriebe sein. Bei Les Délices de Lucas wird alles selbst gebacken.
La boulangerie, c'est le seul commerce.
Die Bäckerei ist das einzige Geschäft, das alle Menschen vereint. Sie trennt weder politisch noch religiös. Alle kommen da zusammen. Deswegen wollte ich gerne in Bäckereien auflegen. Das Bäckerpaar Anne-Laure und David Staketti wollte DJ Baguette unbedingt nach Fontanie locken. Er passt perfekt zu ihrem Laden, findet David. Wir haben hier im Dorf das Glück, sehr nette und treue Kunden zu haben, die unsere handgemachten Produkte lieben. Und wir haben ein tolles Team. Das ist wichtig. Die tolle Kundschaft ist dank DJ Baguette heute außer Rand und Band. Der Verkauf von Backwaren geht während der Party weiter. Eine Kundin aus einem Nachbarort wird hier richtig neidisch.
Ich wohne in einem kleinen Örtchen. Die Bäckerei hat zugemacht. Es ist tot dort. Aber Sie sehen ja, wie nötig eine Bäckerei ist. Lebenswichtig für einen Ort.
Let's go.
Und dann tanzt sie auch schon wieder, denn DJ Baguette zaubert einen Hit nach dem anderen aus seinem Pult. Für seine Auftritte bekommt er eine Aufwandsentschädigung, aber kein Honorar. Dorian Garmont möchte noch viele französische Bäckereien als DJ verzaubern. Für ein paar Stunden, mitten am Tag.
Je veux donner tout ce que j'ai.
Ich will alles geben. Ich will dieses kleine Körnchen Verrücktheit befreien, das wir alle in uns haben. Heute ist das gelungen. Und dann, extra für die deutschen Gäste, noch etwas Nena. Die funktioniert auch auf dem französischen Dorf, generationsübergreifend. DJ Baguette will dafür sorgen, dass diese Dorfkultur nicht ausstirbt. Wo er auftritt, wird sie jedenfalls sehr lebendig.
Ja, Michael Strempel über DJ Baguette und seine temporären Dancefloors in französischen Bäckereien. Und das Spektakuläre bei DJ Baguette, er kommt zum ersten Mal nach Deutschland. Er ist heute in der Bäckerei Scala in Neckarsulm zu erleben. Von 16 bis 20 Uhr können Sie also DJ Baguette erleben, auch sehen und hören, ob er da auch Nena spielt, was dann da los ist. Man findet DJ Baguette auch unter Darian Garmont bei Instagram. Und ja, vielleicht machen Sie sich auf den Weg.